und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir sprechen heute über etwas, was man selten hört, und doch spielt es eine ganz zentrale Rolle im christlichen Glauben. Es ist sozusagen das Herz des christlichen Glaubens, nämlich der heilige Tausch. Der heilige Tausch, klären wir gleich, was das ist. Darüber ist nämlich ein Buch erschienen von Boris Wandruschka, der heilige Tausch, Untertitel Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Und was der Arzt, Psychotherapeut und Philosoph Boris Wandruschka mit diesem Buch, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums beabsichtigt, das fragen wir ihn selbst. Grüße Gott, Dr. Wandruschka.
Ja, ich grüße Sie auch. Hallo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Wandruschka ist Arzt, er ist Psychotherapeut, das heißt Facharzt für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin und, muss man jetzt nochmal der Gründlichkeit halber sagen, Doktor Boris Wandruschka ist zugleich Philosoph. Und als solcher beschäftigt er sich schon seit langem mit religionsphilosophischen Themen, Themen auch der Anthropologie. Natürlich, klar, als Arzt kann er da auch viel dazu beisteuern. Eines seiner großen Lebensthemen ist das Thema Leiden. Da gab es eine Philosophie des Leidens, eine Logik des Leidens und schließlich eine Metaphysik des Leidens. Und auch diese große Publikation von Boris Wandruschka, Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums, ist eine Fortschreibung auch dieser dort vorher schon vorgelegten Gedanken. Dr. Wandruschka, herzlichen Dank zunächst, dass Sie sich die Zeit nehmen hier für uns in dieser besonderen Woche, wo wir eben genau darauf zugehen oder sehen können, was es mit diesem heiligen Tausch auf sich hat. Ganz kurz und ganz knapp und abstrakt gesagt, gemeint ist damit die Figur, dass Gott eben Mensch wird, damit wir vergöttlicht werden, wie das in der frühen Kirche genannt wurde, also der gefallene Mensch erhoben wird zu Gott. Ein eigentlich, denkt man sich doch, klassisches Theologenthema. Das ist was für kirchliche Fachreflexion des christlichen Glaubens. Was hat denn jetzt der Philosoph für ein Interesse an dieser Frage?
Ja, großes Interesse, vielschichtiges. Wo fange ich an? Ja, weil der Tausch, das ist jedenfalls eine Aussage meines Buches, weil der Tausch eine Grundfigur des Daseins ist, auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen, im Alltag, jetzt im Lebenskampf zum Beispiel, im Gebet, aber auch soziologisch. Ja. Die Tauschfigur ist lang bedacht, schon im 19. Jahrhundert von Soziologen, in der Psychologie, auf allen Ebenen. Ich weise das sogar nach in der Natur. Das ist mir ein Herzensanliegen, dass auch in der Natur nichts funktioniert ohne Geben und Nehmen, ohne Austausch, ohne Hin und Her. Immer wird etwas gegeben, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal aus der Biologie, ein Muttertier gibt seine ganze Liebe den Kindern und oft stirbt es sogar währenddessen, während es seine Kinder gebiert und aufzieht, damit das Leben weitergeht. Also der Tausch ist eine Grundfigur des Lebens und im Christentum ist er eben zentral. Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott werde. Und meine Frage als Philosoph ist, stimmt das? Stimmt das? Und funktioniert das überhaupt? Ich habe von Anfang an heißt bei mir seit meinem 14. Lebensjahr, Philosophie betrieben und wollte immer verstehen, kann man denn das auch verstehen, was die Religionen sagen? Oder muss man das nur blind glauben? Und ich fand gerade am Christentum so außerordentlich, dass das Christentum sich seit Anfang der Kirchenväter, die ersten Kirchenväter schon, verstanden sich als christliche Philosophie. Die haben eben deswegen die griechische Philosophie aufgenommen, um mit dieser Begrifflichkeit zu zeigen, hallo Leute, unsere Religion ist nicht nur irgendwas magisch Verschwommenes oder etwas Fantastisches oder Absurdes, Widernatürliches. Nein, das kann man verstehen. Gott will sogar, dass wir verstehen. Gott ist ein Logos. Gott hat den Logos. Gott ist Vernunft, ist Einsicht. Natürlich geht der Glaube über die Vernunft hinaus. Aber wie Thomas von Aquin sagt, Der Glaube soll nie wieder natürlich und wieder vernünftig sein, sondern er soll übernatürlich und übervernünftig sein, aber nie gegen die Vernunft. Kurz und gut, also ich bin jedenfalls so strukturiert, dass ich meinen Glauben, mein Christentum gern auch verstehe. So. Und das fängt eben persönlich bei mir an, in der Pubertät, weil ich mit schweren Krankheiten, mit dem Tode ringen musste, mit Verdacht auf Krebs und vielen anderen mehr. Und da begann ich das Fragen. Was hat das Leben für einen Sinn? Was hat dieses Leiden für einen Sinn? Warum mutet Gott mir das zu? Warum mutet er uns es heute zu? Ja, warum? Was steckt da dahinter? Und das wollte ich eben immer wissen und habe es zu meinem Lebensthema gemacht. Also Glaube und Vernunft ist hier wieder ein Thema. Und zu dem Buch bin ich eigentlich gekommen, wie man so schön sagt, wie Maria zum Kinde. Ich wollte das nicht schreiben. Ich halte mich dafür gar nicht kompetent genug oder überhaupt nicht kompetent. Ich habe nicht Theologie studiert, auch wenn ich die mittelalterlichen Theologen sehr intensiv studiert habe. Aber das Studium habe ich nicht. Und auf einem Kongress ist ein Religionsphilosoph, ein Berliner, auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Wandruschka, wer sind Sie eigentlich? In den Diskussionen haben Sie so elaborierte Beiträge. Schreiben Sie doch mal ein Buch. Ich betreue zwei Verlage. Da sagte ich, ja, über was soll ich denn schreiben? Und dann sagte der, schreiben Sie, was Sie wollen. Das wird schon gut sein. Und dann bin ich zu dieser Frage gekommen, wie geht's eigentlich mit dem Christentum weiter? Hat es in seinen vielen Krisen, in denen wir jetzt ja stecken, hat es überhaupt eine Zukunft? Hat es uns noch was zu sagen? Und da stieß ich auf diesen Tauschgedanken und dachte, das will ich jetzt mal durchdenken, soweit ich eben kann. Und bin rangegangen und habe doch sehr viel entdeckt. Wie Sie so richtig sagten, es ist der Kerngedanke des Christentums, den man richtig nachgehen sollte und ausfalten muss, damit man das Christentum in seiner ganzen Fülle, zum Beispiel vor allem in seiner Kreuzestheologie, verstehen kann.
Da haben Sie jetzt schon sehr vieles angesprochen. Dr. Wandruschka, Boris Wandruschka, liebe Hörerinnen und Hörer, ist heute hier zu Gast in dieser Sendung. Wir sprechen über sein Buch Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Sie haben jetzt schon so viel angerissen, Dr. Wandruschka, auf das wir alles noch ganz viele Fragen noch stellen müssten. Aber weil wir jetzt zum Ende Ihrer Ausführungen gerade so im Kern waren, jetzt müssen Sie uns das verraten. Was kann denn dieser heilige Tausch in dieser Welt, in dieser, wie Sie sagen, ja auch von so starken Krisen immer wieder und heute erst recht durchdrungenen Welt. Was kann dieser heilige Tausch da, den die Christen anbieten, sozusagen auf dem Markt der Weltdeutungen und Weltanschauungen, was kann der hier sagen und bringen?
Wenn ich es mal ganz verkürzt sagen darf, was ja immer ein bisschen problematisch ist, aber um es auf den Punkt zu bringen, das Leben lässt sich nicht leben ohne Opfer. Tagtäglich bringen wir alle Opfer. Eltern bringen jeden Tag Opfer für ihre Kinder. Kinder sind manchmal schwierig, sind anstrengend, widerständig und so weiter. Und trotzdem, gute Eltern jedenfalls, bemühen sich, haben Geduld, machen immer wieder Anläufe, geben Geld, Zeit, Kraft, was sie halt haben, in dem Gedanken, dass es die Kinder wert sind und dass sie sich entwickeln sollen, dass sie zu sich finden sollen. Das heißt, wir geben etwas, um mehr an Leben eigentlich zu ermöglichen. Also der Tausch, um den es hier jetzt geht, ist immer ein Opfer. Ich gebe etwas Wertvolles von mir, zum Beispiel Zeit, um etwas Größeres, zumindest ist es meine Intention, zu ermöglichen. Und das ist ja sozusagen die Urtat des Christentums, nämlich in Jesus Christus. Jesus Christus gibt sein Leben, und zwar total, nicht einfach, das ist jetzt meine Theologie, nicht einfach nur, um eine Sünde zu sühnen, sondern um Leben, höheres, mehr Leben zu ermöglichen, nämlich das Leben der gesamten Menschheit, deren Ziel eben nicht hier nur auf der Erde in sich besteht, sondern letztlich in der Rückkehr zu Gott, in der Vereinigung mit Gott. Also er gibt ein Opfer und bietet uns Gott den Vater an und sagt, komm mit mir, folg mir nach. Sie kennen die Parabel von dem Jüngling, der das leider dann nicht tut, der sich dann traurig zurückzieht. Komm doch mit, ich gebe dir was ganz Großes, nämlich das Leben Gottes, des Vaters, der ja das Urleben schlechthin ist, der die Fülle des Lebens ist. Das ist die Idee eines jeden Tausches. Das heißt, ich gebe etwas, was mir erstmal wertvoll ist und was mir auch nicht einfach fällt, was mir schwer fallen kann, was vielleicht sogar wehtut, um aber doch dann ein größeres Gut zu erwirken. Denken wir zum Beispiel an unseren Bundespräsidenten. Den kennen ja alle. Wie Sie vielleicht wissen, hat er seine Niere geopfert. Wissen Sie für wen, Herr Dornis?
Für seine Frau.
Genau, genau. Das heißt, für diesen Bundespräsidenten war die Integrität, die Unversehrtheit seines eigenen Leibes weniger wichtig als das Leben und die Beziehung zu seiner Frau. Er gibt ein Stück hin, um das Leben seiner Frau zu erhalten. Das ist ein Tausch. Er gibt etwas Wertvolles, um einen noch höheren und größeren Wert zu erhalten. Und das machen wir ständig. Und dazu lädt uns das Christentum ein. Immer wieder. Und das ist auch immer wieder eine Anfrage Gottes. Das können Sie zum Beispiel in den Heiligen Geschichten sehen. Die Heiligen, oder nehmen wir Abraham oder Moses. Gott fragt an, lieber Moses, mach mal das und das. Und der sagt, nee, das kann ich nicht. Geh zu Aaron, der kann das besser. Der kann besser reden als ich. Ich bin nicht gut im Reden, also das ist nichts für mich. Und dann sagt, doch, Gott, gerade du, komm. Und etwas, also was uns erstmal vielleicht schwer fällt, will Gott eigentlich zu einem größeren Leben wenden. Das ist natürlich der Vorgang in Christus. Das ist aber auch eine Anfrage, die wir täglich haben, die wir natürlich auch in der Geschichte der Menschheit immer wieder haben. Unsere Krisen, unsere Herausforderungen sind nicht dazu da, dass Gott uns jetzt bestraft und quält und klein macht und entmutigt. Nein, er will uns sagen, ich traue dir das auch zu. Es ist eine Zumutung, zweifelsohne. Und wir kämpfen schwer damit. Aber gleichzeitig ist auch an uns Christen jedenfalls gesagt, ich traue euch das auch zu. Ihr packt das. Jetzt lernt was draus. Jetzt seid mal solidarisch. Und tut euch zusammen und sucht einen Weg. Ihr seid intelligent. Ich habe euch Vernunft gegeben, Fantasie, Mitgefühl. So, jetzt wendet es an, macht was draus. Und das ist der Tausch, der immer wieder angeboten wird und auf allen Ebenen des Lebens stattfindet. Und letztlich geht es dann bei diesem Wechsel, ja, Luther nennt es ja den fröhlichen Wechsel, dass mehr Leben, Liebe, ja, Göttlichkeit eigentlich in unser ja gottfernes Leben hineinkommt. Und das ist die Erlösung letztlich. Also noch ein anderes Bild, nicht nur Bild, sondern geschehen ist natürlich die Eucharistie. Da geschieht das wöchentlich, da können wir das wöchentlich an uns selbst erfahren und glauben ja auch daran, dass dieser Tausch, dieses Commercium Sacrale, also dieser heilige Tausch, da stattfindet.
Sagt Boris Wandruschka, Autor des Buches Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Haben wir noch einiges drüber zu sprechen, machen jetzt erstmal Musik und sind dann gleich wieder hier im Gespräch mit Dr. Boris Wandruschka. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute mit dem Philosophen und Mediziner Dr. Boris Wandruschka über sein Buch Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Also, Dr. Wandruschka, jetzt sind wir also an der Stelle, wo wir diesen Tausch beginnen zu verstehen. Also ich gebe etwas, ja, wie sowieso es immer im Leben so ist, um etwas Größeres daraus zu erhalten. Ich bleib mal bei dem Beispiel, weil Sie das gebracht haben und es so anschaulich ist mit der Niere des Bundespräsidenten, die er seiner Frau spendet. Ein wirkliches Opfer. Also es ist ja nicht so, man sagt zwar natürlich klar, eine Niere reicht, aber trotzdem, es ist ein sehr, sehr großes Opfer, ein Organ zu spenden.
Ja, das ist auch verbunden mit Schmerz, mit Operation, mit Genesung, mit Krankenhausaufenthalt. Es kann schief gehen. es kann eine Infektion geben. Also das ist ja keine, er muss Medikamente nehmen und so weiter. Das ist alles keine Kleinigkeit, ja, in der
Und
Praxis.
das weitere Leben auch eine erhöhte Achtsamkeit mit dieser nur mehr einen Niere dann auch
Richtig.
wirklich das auch. Und
So ist
trotzdem,
es.
und jetzt kommt so diese seltsame Pointe rein, wenn Sie sagen, da kommt etwas Größeres am Ende, gewinne
Richtig.
ich dadurch, nämlich ein ganz neues Zusammenleben in der Beziehung. Man ist irgendwie beschenkter, irgendwas ist größer, man kann es gar nicht beziffern, aber man merkt, man spürt
Richtig.
intuitiv, hier ist jetzt mehr drin. Und da denkt man automatisch auch an das Christentum, an den heiligen Tausch, Gott wird Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Auch hier am
Richtig, richtig.
Kreuz sagt ja auch die christliche Tradition, hier wird nicht einfach das Paradies nur wiederhergestellt, sondern hier
Richtig.
wird viel mehr nochmal errungen. Man denkt,
Richtig,
wir denken an das
genau.
Exultet, o glückliche Schuld,
Ja,
in der
richtig.
Osternacht,
Felix
dass man,
Kolpa.
genau, das ist doch ein eigentlich doch sehr reizvoller Gedanke,
Ja.
den wir doch eigentlich viel zu selten uns wirklich bewusst machen, auch in unserem
Richtig,
Glauben,
richtig.
was hier für ein Geschenk regelrecht
Richtig.
ausbricht.
Richtig, genau. Und das möchte ich eben stark machen, dass dieser Gedanke, der ja auch im Samengleichnis von Jesus, also im Senfkorngleichnis, wunderbar ausgedrückt ist, ist ja auch ein Opfer. Das Senfkorn muss sterben in der Erde und es wird ein großer Baum daraus, in dem die Vögel fröhlich singen und nisten können. Also das Christentum ist voller dieser Bilder und Gleichnisse. Und ich will es eben als Philosoph fruchtbar machen und übertragen auf die Wirklichkeit, auf die gesamte metaphysische Wirklichkeit, auch auf die Geschichte. Also wir erleben ja, die Geschichte ist nach Hegel ja ja, eigentlich ein Horrortrip sozusagen, was da alles Schlimmes passiert. Und wir als Christen dürfen und sollen uns fragen, ja, warum unternimmt Gott so etwas? Warum hat er nicht von Anfang an eine Welt von ausgewählt 1000 guten Menschen geschaffen, die friedlich miteinander umgehen und das war's? Warum macht er das? Warum veranstaltet er diese Millionen Jahre lange Geschichte mit so viel Leid und Zerstörung und Grausamkeit? Ja? Und das müssen wir uns fragen. Und ich meine, dass der Tauschgedanke das beantworten kann. Das hat so noch keiner gemacht, aber ich gehe so weit, dass ich auch die Geschichte unter diesem Gesichtspunkt betrachte. Und ich gehe innerhalb des Christentums, das ist jetzt sicherlich ein sehr umstrittenes, kritisches Unterfangen, ich gehe auch so weit, die Bibel so zu lesen. Also ich habe einige Kapitel in meinem Buch, wo ich die Bibel als oder die Bibellektüre als Tausch betrachte. Und das kommt daher, dass ich selbst ein Jahr lang in einem italienischen Kloster gelebt habe und da die Lectio Divina gelernt habe in ihrer ursprünglichen Form. Man setzt sich da morgens allein hin vor die Bibel, liest ein Stückchen, 3, 4 Zeilen und lässt sich davon sozusagen ganz direkt intuitiv berühren und versucht dann, sich selber hinzugeben an den Text, der ja irgendwie doch mit Gott zu tun hat, woran wir glauben. Und dann findet eben dieser Tausch auch statt. Das heißt, auch das Bibelverständnis kann nie wortwörtlich sein oder fixiert für alle Zeiten, sondern in einem lebendigen Gespräch vollziehe ich jeden Tag, ich jedenfalls mache das mit meiner Bibel jeden Morgen, diesen Tausch. Ich lasse mich berühren, ich gehe davon aus, Gott, der Lebendige, der die Fülle ist, will mir was geben. Und ich öffne mich, ich versuche, das aufzunehmen und gebe mich zurück, gebe mich in die Hand Gottes und sag, nimm mich, wie ich bin, Gott, mach aus mir was, so wie ich jetzt diese paar Sätze verstanden habe. Also sowohl in der Geschichte als auch was die Bibel betrifft, die ja immer wieder so von den Theologen doch umstritten ist, versuche ich diesen Tauschgedanken ganz, ganz existenziell und praktisch fruchtbar zu machen.
Da fühlt man sich sofort erinnert und das taucht natürlich auch in Ihrem Buch auf an ein berühmtes Wort aus dem 20. Jahrhundert von dem Theologen und Jesuiten Karl Rahner, der gesagt hatte, der Christ der Zukunft würde ein Mystiker sein
Richtig, genau, so
oder
ist es.
eben gar nicht mehr.
Richtig.
Man ist fasziniert von diesem Gedanken. Boris Wandruschka, ja, des Heiligen Tausches, aber man merkt schon einen enormen Anspruch, der dahinter steht. Das heißt, das Christentum in ihrer Lesart des Heiligen Tausches, wie Sie es in Ihrem Buch Der Heilige Tausch entwickeln, ja, in einem sehr großen, umfangreichen Entwurf, würde dann auch bedeuten, das kommt nicht zu meinem Leben noch zusätzlich dazu, so der Lebensentwurf für die Freizeit, sondern das müsste tatsächlich das ganze Leben erfassen.
Richtig, das muss das ganze Leben von Geburt bis zum Tod erfassen. Der Tod ist dann die letzte Hingabe, der letzte Tausch. Es muss das Leben durchdringen. Das können wir nur annähern. Da soll man keine Perfektion erstreben. Das wäre eine Überbeanspruchung. Wir sind fehlerhaft und wir fallen immer wieder, werden auch sündig. Leider, furchtbar, aber es ist so. Aber der Tausch wird uns ja immer wieder angeboten. Es ist auch ein Übungsweg, ein Reinigungsweg. Also es geht in dem Tausch ja auch immer wieder, dass man sich läutert und sozusagen die Schlacke abscheidet. Und der Weg hört natürlich nie auf. Und das ist schon sehr anspruchsvoll als Übungsweg, aber auch natürlich jetzt gedanklich als Philosophie ist es anspruchsvoll auf allen Ebenen. Das ist keine Sache, ja, so nebenbei mal. Ich glaube, dann wird es nicht fruchtbar. Dann wird es einfach nicht fruchtbar. Ja, stimme ich Ihnen zu.
Boris Wandruschka, Der Heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Wir sprechen mit Dr. Boris Wandruschka über dieses von ihm geschriebene Buch, Der Heilige Tausch. Der Begriff, der theologisch klassische Begriff für das Erlösungsgeschehen, wie man es auch nennt. Also Christus, Gott selbst, gibt sich hin, wird Mensch, damit wir die Erlösung bekommen, und das heißt eben erhoben werden zu Gott, vergöttlicht werden, wie man in der alten Kirche sagte. Gehen wir nochmal konkret auf dieses Geschehen, das wir in den hohen Tagen, den österlichen drei Tagen begehen, das Triduum Paschale. Wir haben unendlich viele Begriffe dafür und zwei spielen eine ganz besondere Rolle, mit denen Sie sich auch in Ihrem Buch beschäftigen, nämlich Jesus Christus als das Lamm Gottes. Und wir haben auch noch diese Figur des Sündenbockes, also der dann die ganze Sünde aufgeladen bekommt. Wie ist denn dieses Motiv christlich zu deuten? Oder sagen wir philosophisch?
Ja, es ist ein zentrales Motiv, was ja bekanntlich vorchristlich ist, wahrscheinlich sogar vorjüdisch, muss man sagen. Es kommt ja aus der, sozusagen aus der Zeit der Hirten, ja, der Hirtenzivilisation, der Hirtenvölker, das Lamm, was ein schwaches Tier ist, was ein gefährdetes Tier ist. Damals gab es wirklich noch Wölfe und Bären und Luchse, die das Lamm halt reißen. Und was beschützt werden muss, was manchmal auch krank wird oder verletzt ist und dann von dem Hirten eben getragen wird. Diese wunderschönen Zeichnungen, zum Beispiel in den Katakomben Roms, wo ein Hirte das Lamm auf seine Schultern nimmt und trägt. Das ist ja das Christusbild, ein Christusgleichnis. Genau, das kommt schon aus Urzeiten und der Sündenbock ist ein alttestamentliches Bild, eine jüdische Vorstellung, hinter der eben der Gedanke steht, dass wir Menschen auch als Gesamtgesellschaft immer wieder Fehler machen und jeden Tag und diese Fehler sich eigentlich endlos ansammeln würden und schlussendlich in Mord und Totschlag ausarten müssten, wenn wir uns von diesen Sünden, Fehlern, Verwerflichkeiten nicht wieder reinigen. Ja, wir müssen irgendwie, das war diese Intuition schon des alten Volkes, also des alten Israel, wir müssen da immer was tun, tagtäglich, sonst zerstören wir unser Zusammenleben untereinander. Wir entfremden uns untereinander und wir entfremden uns von Gott. So, und wie machen wir jetzt das? Naja, auf verschiedenen Wegen natürlich. Und ein Weg sind bekanntlich Rituale, vor allem wenn es jetzt nicht nur um einen Menschen geht, sondern ja, bei einem Menschen ist es zum Beispiel die Beichte in der katholischen Kirche. Wenn es gesamtgesellschaftlich ist, sind das Rituale. Und eines dieser Rituale ist dieses Sündenbock-Ritual. Das haben die Juden natürlich nicht so genannt. Aber die Idee ist, Jeder, der eine Sünde begangen hat, das ist in der Regel jeder, der bekennt vor der Gemeinde oder vor der Synagoge oder vor der Gemeinde seine Sünden, macht sie öffentlich, was ja alles andere als leicht ist, wenn man ehrlich ist, zu sagen, was man irgendwie nicht so gut gemacht hat. Und der Priester lädt symbolisch diese Sünden, die ja Entfremdungen von Gott sind, auf einen Bock, und der wird in die Wüste gejagt, der wird einerseits Gott geopfert als Sühne sozusagen, und er wird Azazel, heißt das, das ist sozusagen eine Art Wüstendämon, dem wird er auch geopfert, gleichsam als Bild eben der Sünde, die in der Wüste vergeht. So, und dann hat man sich wieder gereinigt und ist wieder frei, sein Leben zu leben. Und das Leben in der Gemeinschaft und das Leben mit Gott. Diese Idee, die wir heute eher negativ verstehen, also Sündenbock im negativen Sinn, das ist ja auch ein psychologischer Begriff geworden oder ein psychosoziologischer Begriff. Man verschiebt irgendwas Schlechtes auf einen anderen Menschen, der gar nichts dafür kann. Also klassisch natürlich die Judenproblematik im Dritten Reich. Sie waren Sündenbock und mussten ihr Leben lassen für dieses politische System. Also die sollen angeblich eben alles Mögliche Schlechte getan haben. Aber so ist es natürlich ursprünglich nicht verstanden worden von den Israelis, von den Hebräern, sondern eben als tatsächliche Reinigung, als Wiederherstellung, als Sühne und Sühnung, letztlich als Versöhnung. Und eben genau das wiederholt nach meiner Ansicht Jesus am Kreuz. In diesem Sinne. Ja. Nicht nur, zumindest nicht nur, wie das ja oft gedeutet wurde, als angebliche Besänftigung des Zorn Gottes. Das halte ich für eine ganz problematische Idee. Sondern als Angebot, uns mit Gott wieder zu versöhnen, also uns das Leben zu schenken, was ja durch die Sünde blockiert ist, getrübt ist, verfinstert wird. Und das sozusagen den Weg geht er uns voraus, indem er eben sich opfert und eben zeigt, dass das die Hingabe des eigenen Lebens größeres Leben ermöglicht. Also wie wir es vorhin hatten in der Idee des Senfkornes, was sterben muss, um dann zu leben, oder bei dem Beispiel des Bundespräsidenten und so weiter. Also diese Tauschidee liegt auch der Kreuzestheologie zutiefst zugrunde und ist eben zutiefst positiv und schöpferisch und nicht nur, zumindest nicht nur sozusagen gebunden an diese Idee, den zürnenden Gott zu besänftigen, weil der sonst uns alle vernichten muss. Das vielleicht mal zur Kreuzesthematik. Das führe ich sehr ausführlich aus. Das ist in wenigen Worten gar nicht so einfach zu sagen. Und ist ja auch den meisten heutigen Menschen, vor allem den jungen Menschen, völlig fremd geworden. Und vielleicht schiebe ich das jetzt doch dazwischen, dass wir es nicht vergessen. Mein Anliegen ist eigentlich mit dem Buch, wie fast mit all meinen Büchern, aber vor allem mit diesem, kann ich heutzutage in dieser aufgeklärten Welt, in dieser rationalen, wissenschaftlichen Welt, kann ich junge Menschen und kann ich vor allem auch Intellektuelle doch noch für das Christentum gewinnen? Ich habe das mal einem Theologieprofessor in Freiburg gesagt, der dort den Lehrstuhl hat, der Markus Enders, mit dem ich befreundet bin, und der sagte, ach, das ist doch ganz hoffnungslos. Die Intellektuellen, die gewinnen wir nie wieder. Und dachte ich, ja, ist das wirklich wahr? Gibt es keinen Weg? Vielleicht hat er recht. Aber mit meinem Buch will ich es versuchen, über die Philosophie auch einem Intellektuellen es möglich zu machen, zu sagen, ja, so dumm ist das gar nicht mit dem Kreuz oder mit dem Lamm oder mit dem Tausch. Da steckt ja echt was dahinter, was man denken kann, was man verstehen kann, was man nicht nur einfach als Mythologie abtun muss. Das ist mir also ein ganz großes Anliegen, und auch den jungen Menschen, die ja heute viel kritischer denken als vor 100 Jahren, die wollen was verstehen, die wollen nicht nur was schlucken und sagen, ja, so ist es halt, mache ich halt. Nein, die wollen es verstehen, und das finde ich toll. Aber dann müssen wir uns auch anstrengen als die Erwachsenen und denen was bieten. Und in diesem Sinne biete ich dieses Buch.
Das Buch »Der heilige Tausch – Ideen zu einer Zukunft des Christentums«, verfasst von Boris Wandruschka, Arzt, Mediziner, Psychotherapeut, Philosoph. Dieses Buch »Der heilige Tausch – Ideen zu einer Zukunft des Christentums« erhebt tatsächlich diesen hohen Anspruch, von dem wir gerade gehört haben. Es liest sich wie eine große, ja, in der Theologie würde man sagen, Fundamentaltheologie, also quasi eine Grundlegung der Reflexion über den christlichen Glauben, eingebettet ins interreligiöse Gespräch, in das Gespräch mit der Moderne, mit den Wissenschaften, mit dem Atheismus etc. Also es ist wirklich ein breit umfängliches Buch. Wir müssen noch auf eines zu sprechen kommen, weil es so breit angelegt ist, können wir nicht alles streifen, aber Ihr Buch endet, Ihr Buch Der heilige Tausch endet mit einer alttestamentlichen Episode, die ja für viele sehr sperrig ist und irgendwie ganz eigenartig, nämlich dieser sogenannte Jakobskampf am Jabbok. Damit klingt Ihr Buch aus. Was haben Sie da entdeckt?
Ja, ich finde einfach immer schön und in den Religionen überhaupt und natürlich in der christlichen besonders, finde ich es immer besonders hilfreich und auch beeindruckend und ergreifend, wenn tiefe Gedanken oder nicht nur Gedanken, sondern Geschehnisse, Prozesse, Ereignisse in ein prägnantes Bild gefasst werden. Ja, Gedanken sind blass, sagt schon Hamlet bei Shakespeare. Und die merken wir uns nicht so gut. Aber ein Bild, ja, wie das Opfer Abraham, also das Isaak-Opfer von Abraham oder andere Bilder, die hat man im Kopf, die, auch wenn man sie nicht auflösen kann, die beschäftigen einen, die faszinieren, die sind auch manchmal anstößig, ja. Denken Sie eben ans Abrahams Opfer. Da ringen Philosophen drum. Und eben diesen Jakobskampf, den fand ich immer schon seit meiner Jugend ungeheuer beeindruckend, weil ja nicht ganz klar ist, mit wem er kämpft. Das ist der Engel Gottes, es ist Gott selbst, es wird nicht so ganz klar, aber es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist auf jeden Fall klar. Es geht ums Ganze irgendwie. Es ist kein, ja, ich mache jetzt mal ein Streitgespräch oder so irgendwas. Nein, ich kämpfe mit jemandem und es ist eben kein Kampf wie im Krieg, man will den anderen vernichten. Es ist irgendwie ein ganz anderer Kampf. Irgendwie spürt man, da geht es um was ganz Positives. Und gleichzeitig endet der Kampf aber mit einer schweren Wunde. Sie erinnern sich, Herr Dornes, nehme ich an, dass der Jakob dann sich die Hüfte verrenkt oder so irgendwas. Jedenfalls, er geht angeschlagen, auch verwundet, kann man sagen, aus diesem Kampf heraus. Aber das ist gar nicht schlimm, anscheinend. Ja, das gehört irgendwie zu diesem Kampf dazu. Und das habe ich eben als Bild genommen für diesen Tausch. Denn ich möchte diesen Tausch dynamisch sehen. Nicht nur sozusagen abstrakt als Theologumenon, als theologischen Grundgedanken, der er natürlich ist. Man tauscht halt was, schön und gut, aha. Nein, das ist ein Geschehen, ein Prozess, ein Kampf. Unser ganzes Leben soll dieser Tausch sein, der eben auch nicht ganz einfach ist und nicht ganz schmerzlos und oft anstrengend und oft mühsam. Und oft kommen wir aus diesem Kampf auch verwundet heraus. Also wir kämpfen, wir lassen uns auf den Kampf ein, von mir aus jetzt mit Corona. Ja, aber wir haben auch Wunden davon zu tragen. Das ist ja gar kein Zweifel. Und dafür steht dieser Jakobskampf, für mich jedenfalls, diesen agonalen Prozess, Agonie heißt es ja auch, ist ja Kampf, griechisch Kampf, diesen Kampf, in dem letztlich durch unmittelbare Berührung, ja, das ist ja ein Ringkampf, Gott mir zu eigen wird oder das Göttliche oder der göttliche Engel, was auch immer. Jedenfalls das Göttliche ist nicht distanziert von mir, da denke ich jetzt drüber nach als Philosoph, nicht nur das, sondern ich kämpfe, ich fasse Gott an sozusagen, er packt mich an, wir werden geschüttelt und so weiter. Und dadurch aber, ja, komme ich sozusagen in das Leben, in die Substanz Gottes hinein, ja, und Gott wird menschlich, ja. Gott wird auch ich, wie ich Gott werde in dem Kampf. Das weiß man ja, in einem Ringkampf kann man zwei Ringkämpfer oft nicht mehr ganz genau unterscheiden, wem gehört jetzt das Bein und welcher Arm gehört wohin. So auch in diesem Kampf. Und das finde ich eben für mich jedenfalls ein plastisches Bild für diesen lebendigen, dynamischen, agonalen Kampf. Und so will ich mein Buch verstehen. Ja, mein Buch ist auch ein Kampfbuch. Ein Jakobskampf selber. Ich musste selber drum ringen. Ich habe das nicht leicht dahin geschrieben, ganz gewiss nicht. Und ich hoffe, dass es auch einen Kampf mit den Lesern gibt. Einen Jakobskampf, einen fruchtbaren Jakobskampf sozusagen, in dem wir uns dann austauschen.
Einen wirklich fruchtbaren Austausch, wie man so sagt.
Genau, genau. Mhm. Das ist natürlich mein Wunsch. Und werden wir mal sehen, ob das so sein wird, ja. Genau. Und dieser Jakobskampf, den können Sie natürlich auf alles übertragen. Also den Alltag, den Lebenskampf. Das Gebet ist ja auch ein Jakobskampf, ganz klar. Und Sie haben es schon angedeutet mit dem Karl Rahner. Auch die Mystik, wenn wir einen Mystiker wie Meister Eckhart lesen oder auch andere, Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila. Was ist das für ein Kampf, was den die da mit ihrem Leben, mit ihrer Umwelt und mit Gott vollführen? Also man kann das heute oft gar nicht nachvollziehen, wie die das aushalten konnten, was sie da, Johannes vom Kreuz etwa, der von seinen Mitbrüdern ein Jahr lang in ein Erdloch eingesperrt wird. Wie hält man das durch ohne Schuhe und nur mit einem Lappen um den Körper herum und so weiter? Also was diese Mystiker auch uns da zeigen, wie dieser Gotteskampf uns eben ganz fordert und in dem Bild auch verwunden kann. Ja, und dann müssen wir das eben tragen.
Aber eben um weiter das Bild oder die Wirklichkeit, nicht das Bild, die Wirklichkeit zu verstehen, auch diese Mystik wiederum ein Beispiel für Tausch. Also Kampf,
genau,
es ist Opfer und es wird aber etwas Größeres daraus, wenn es sozusagen...
Richtig, also, Genau, Sie sehen es ja an Jakob selber, Abraham, Jakob, Isaac und so weiter, sehen Sie es ja selber, dieser Kampf führt nämlich dazu, dass die Verheißung, die an Abraham geht, Sie kennen die Verheißung, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, diese Verheißung möglich wird. Da muss Jakob durch diesen Kampf hindurch, damit es weitergeht, damit die Erlösung nicht nur seiner Person oder seiner Familie, sondern ja, aller Nachkommen, sozusagen wir sind alle Israelis oder Juden oder Hebräer, wir alle, die ganze Menschheit ist dazu berufen zumindest, in diesen Tausch und durch diesen Kampf hindurch, in diesen Erlösungsprozess hineinzugehen, wozu es eben die ganze Menschheitsgeschichte braucht, die natürlich sehr steinig ist. Also so verstehe ich den Jakobskampf. Der hört ja nicht auf nach dem Kampf und dann legt er sich, um mit Goethe zu sprechen, ins Faulbett. Nein, dann geht es ja erst los, dann muss es fruchtbar werden. Dann zeugt er seine Kinder und so weiter. Ja, die ganze Geschichte Israels und natürlich des Christentums, die ja noch nie aufgehört hat. Da geht's weiter. Da wird der Tausch erst fruchtbar. Also der Tausch ist nicht nur eine einzelne Sache. Das kann es auch mal sein, wie mit dieser Niere. Das ist sozusagen ein Ereignis und das ist dann auch mal abgeschlossen. Aber im Fall des Christentums ist das Ziel ja die gesamte vergangene und zukünftige und gegenwärtige Menschheit. Alle sollen diese Botschaft hören und an diesem Tausch teilhaben. Und dafür ist dieser Jakobskampf in meiner Sicht der Dinge, genauso wie der Kreuzestod Jesu, das ist ja auch ein Kampf am Kreuz, kann man sich ja vorstellen, nötig. Ja, aus verschiedenen Gründen, die ich dann da im Buch noch detaillierter ausführe.
Musik. Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. So heißt das Buch von Dr. Boris Wandruschka, über das wir heute gesprochen haben. Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Liebe Hörerinnen und Hörer, die näheren Infos zu diesem Buch finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Auch verlinkt in den Details der Webauftritt von Boris Wandruschka lohnt sich auf jeden Fall. Das ist keine vergeudete Lebenszeit, ganz im Gegenteil, da mal vorbeizuschauen. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Wenn Sie also die genauen Angaben zum Buch erfahren möchten, können Sie sich natürlich gerne auch an unseren Hörerservice wenden. Der kann Ihnen da auch die Einzelheiten nennen. Boris Wandruschka, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Das war heute mal ein intensiver philosophisch-theologischer Katechismus. Kann man natürlich alles nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org bzw. in der horeb-App. Ihnen weiterhin gesegnete Kartage. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.